Ja, unser Thema heute ist, wie auch schon in dem vorletzten Lied, vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Halleluja. Ja. Wir haben letzte Woche die Kreuzigung und Auferstehung gefeiert und die Orthodoxen, ne, die Mazedonier und Aramäer und Syrer und so, die feiern heute die Auferstehung unseres Herrn. Von daher ist es immer richtig, das Thema. Also vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Der Weg ist frei in seine Gegenwart. Jesus hat den Weg in die Gegenwart des Vaters frei gemacht. Und ich glaube, wir müssen noch viel mehr, der Heilige Geist muss es noch viel mehr da reinführen, was wir haben in der Gegenwart des Vaters. Ne? Kein Leid, kein Geschrei, die ganzen Schmerzen, alles, was uns so bedrückt, in der Gegenwart des Vaters geht es weg und wir können Sicherheit empfangen, wir können Ruhe empfangen, ne, in der Gegenwart des Vaters. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wirklich jeden Tag in diese Gegenwart des Vaters kommen und dass wir das verstehen, dass der Weg frei ist, dass wir, egal wie es uns gerade geht oder was wir erlebt haben, was wir vielleicht auch selber getan haben oder auch nicht getan haben. Ne? Oft halten wir uns selber davon ab, in die Gegenwart des Vaters zu kommen. Aber Jesus hat all diese Barrieren beseitigt. Alles, was zwischen uns stand und dem Vater, nämlich die Sünde, hat er weggenommen. Er hat sie weggewaschen, er hat dafür bezahlt. Und das ist das. Ja, Halleluja. Der Weg ist jetzt frei in seine Gegenwart. Das Ziel der Auferstehung Jesu, die Auferstehung hat ein Ziel, und zwar die innige Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wiederherzustellen. Das ist das, wozu Jesus gekommen ist. Er ist nicht nur gekommen, weil er ein guter Mensch ist, und er ist auch nicht gekommen, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen, sondern er ist gekommen, um uns zurückzuholen in die Gegenwart des Vaters. Das, was ursprünglich geplant war, das finden wir in Hebräer 4, Vers 16, da heißt es, lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten. Ne? Wir kriegen Barmherzigkeit, wir finden Gnade und so die rechtzeitige Hilfe. Gott schenkt uns die rechtzeitige Hilfe. Also alle, die an Jesu Tod und seine Auferstehung und die Vergebung der Sünden glauben, finden rechtzeitige Hilfe bei Gott. Manche sagen, Gott kommt nie zu spät oder kommt immer recht, aber ich finde, es gibt Gott keine Ehre. Also ich finde, es gibt Gott keine Ehre, wenn wir sagen, ja, der kommt immer so auf den letzten Drücker, aber nie zu spät. Ja, wir empfinden das so. Sagen wir mal, wir empfinden das so, aber ich glaube, um Gott wirklich die Ehre zu geben, Gott kommt immer rechtzeitig, ne, zur rechtzeitigen Hilfe. Ja. Hilfe, wenn wir versucht sind zu sündigen, damit wir nicht fallen. Ne? Was schenkt uns Gott an Hilfe? Ne? Wenn wir versucht sind zu sündigen, Gott hilft uns, dass wir uns nicht fallen. Und zwar, wenn wir wieder hinzutreten zum Thron der Gnade. Ne? In dem Moment kann Gott uns davor bewahren. Oder Hilfe, wenn wir schon gefallen sind. Ne? Wenn wir gefallen sind, dann finden wir am Thron der Gnade Vergebung und Wiederherstellung. Und oft auch Barmherzigkeit, wo Gott die Folgen auch unserer Sünden wieder wegnimmt. Ne? Wo er die Folgen unserer Sünden auch wieder heilt. Oder Hilfe, um im Glauben auszuharren. Also mitten, wenn du in Druck, im Leid, Zweifel, Not, irgendwelche Schwierigkeiten bist, Gott hilft uns, das auszuhalten. Wir können uns bei ihm bergen, wir können auf Jesus schauen, können schauen, wie Jesus die Dinge ausgehalten hat, wie er sich beim Vater geborgen hat. Und genauso können wir heute zum Vater gehen und können uns bei ihm bergen und können da Hilfe empfangen, Ruhe. Ne? Gottes Name ist ein starker Turm. Ne? Wer zu ihm läuft, ist in Sicherheit, sagt in Sprüche 18. Ja, und Hilfe, um Gottes Willen zu tun. Wir finden Hilfe, um Gottes Willen zu tun. Kraft zum Gehorsam, wenn es schwer ist. Ja, wenn wir nicht weiter wissen, dann können wir den Vater suchen. Wir müssen ihn gar nicht suchen. Ne? Wir denken immer, wir müssen Gott irgendwo suchen, aber Gott wohnt in uns. Ne? Er wohnt durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen. Und das ist derselbe Gott von Anfang bis zum Ende. Und er wohnt in uns. Er ist nie weg. Also wir müssen ihn nicht irgendwo finden oder wir müssen auch nicht 5 Stunden Bibel lesen oder 3 Stunden beten, um ihn zu finden, weil er ist in uns, er wohnt in uns. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und er hat gesagt, er wird uns niemals, niemals wird er uns verlassen. Also er ist immer da, er ist immer bei uns. Und wir können immer diesen Kontakt innerhalb von Sekundenbruchteilen, können wir diesen Kontakt herstellen, können in die Gegenwart des Vaters kommen. Wir können sagen, Herr, ich brauche jetzt gerade deine Berührung, dein Wort, ich brauche deine Hilfe, ich brauche einfach deinen Frieden, deine Ruhe gerade in dieser Situation. Ne? Und der Herr reinigt uns von Schuld und stellt uns wieder her, bevor die Beziehung Schaden nimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Dieses mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, dass wir das sofort machen. Immer sofort. Wir gehen sofort zum Thron der Gnade, bevor wir irgendwo anders hingehen. Bevor wir irgendwie zum Nachbarn gehen und uns ausheulen oder wo auch immer du hingehst, wenn du Schwierigkeiten hast, an den Kühlschrank oder manche greifen zu irgendwelchen Getränken oder zu Drogen oder Medikamenten oder sei es nur schlecht reden oder irgendwas. Bevor wir irgendwo hingehen, gehen wir zum Thron der Gnade. Ne, wir suchen durch Jesus, er hat den Weg frei gemacht. Durch die Auferstehung hat er den Weg frei gemacht, dass wir in jeder Sekunde unseres Lebens Zugang haben zum Thron der Gnade. Und gerade dann, wenn wir denken, wir haben was falsch gemacht. Also der Herr reinigt uns von Schuld und stellt uns wieder her, bevor die Beziehung Schaden nimmt. Und Gott möchte, er möchte so eine Verbindung zu uns, in der wir an allem gesättigt sind, was wir in unserem Leben brauchen. Er ist der Hüter unserer Seelen, sagt uns das Wort Gottes. Er ist der Hüter unserer Seele. Wenn du also irgendwo was hast, dann geh zum Herrn und lass von ihm deine Seele berühren, von ihm deine Seele heilen. Dabei geht es weniger darum, sagt uns Jesus, was wir essen und trinken oder anziehen sollen. Also wichtige Dinge, klar, macht uns auch viel Kopfzerbrechen manchmal, aber Jesus sagt, darum geht es nicht, ne? Sondern vielmehr darum, dass es unserer Seele gut geht, dass unsere Seele keinen Schaden nimmt. Ne? Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht um, was ihr anziehen sollt oder was ihr essen und trinken sollt. Weil da, wo die Seele krank ist, ist auch alles andere in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Beziehungsweise nützt einem die schönste Umgebung nichts. Kannst du noch so viel Geld haben, kannst du das schönste Auto, das schönste Haus, den schönsten Garten haben, tolle Familie, aber wenn es deiner Seele, wenn es dem Herzen nicht gut geht, dann nützt das alles nichts, sondern wir sind irgendwo krank und bedürftig und diese Bedürftigkeit, das kann nur Gott füllen. Ne? Und deswegen immer wieder durch die Auferstehung können wir hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Jederzeit kannst du zu deinem Vater im Himmel kommen und kannst ihm diese Dinge geben und er kann dir begegnen. Und Gottes Erlösungswerk dazu, das stand schon immer fest. Von Anbeginn an hatte Gott diesen Plan, ne? Sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ne? Das ist das, was uns den Weg frei macht. Das Blut Christi macht uns den Weg frei. Eines unbefleckten Lammes, der zwar vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen ist, aber offenbart worden ist in den letzten Zeiten um eures Willen. Um euret Willen. 1. Petrus 1, Vers 19 bis 20. Also, mit dem kostbaren Blut Jesu, nur das Blut Jesu macht uns den Weg in die Gegenwart des Vaters frei. Nichts, was wir selber hinzutun können. Ja, wie wir denken immer, wir müssen doch was tun oder dies noch oder das noch oder dann bin ich besser vom Vater. Der Vater sieht mich besser an. Nein, es ist einzig und allein das Blut Jesu als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes, das uns den Weg frei macht und nichts Eigenes, nichts, was wir dazu tun können. Deswegen ist es auch, selbst wenn du gesündigt hast, selbst wenn wir zum 756. Mal denselben Fehler gemacht haben, Das Blut des Lammes macht uns den Weg frei. Es steht nichts zwischen uns und dem Vater, wenn wir in dem Blut des Lammes bleiben. Wenn wir da drin bleiben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dann macht er uns den Weg frei. Da gibt es nichts, was den Weg behindern könnte, weil Jesus es bezahlt hat. Jesus hat es getragen. Ne? Und er ist offenbart worden in den letzten Zeiten um unseres Willen. Also in unseren Zeiten, vor 2000 Jahren gehen jetzt schon die letzten Zeiten. Ne? Sie halten immer noch an die letzten Zeiten. Ne? Aber da ist seit der Geburt Jesu, dem Tod am Kreuz und der Auferstehung, ist das extra für uns gemacht. Für alle, die glauben, ist der Weg freigemacht durch das Blut Jesu. Also schon vor der Schöpfung, bevor Gott überhaupt gesagt hat, es sei Licht, war der Plan, dass Jesus die Sünden der Welt hinwegnimmt, dass er sie trägt auf sich. Ne? Also schon vor der Schöpfung war das losgesehen. Und die Erlösung ist auch kein Notfallplan. Das war jetzt nicht so, ah, da war gesündigt, Mist, was mache ich jetzt? Ne? So, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, so wie wir das immer machen. Mist, da ist was kaputt gegangen. Jetzt, wie reparieren wir das jetzt? Schnell den Kleber her oder so. Nein, Gott hatte das schon von Anfang an. Es war seine ewige Absicht mit seinen Kindern, seine Kinder, also die Menschen zu sich zurückzubringen. Und das ist auch unser ewiger Auftrag, das weiterzusagen, dass wir heute wieder in die Gegenwart Gottes kommen können. Ja, das ist die Message. Lasst euch versöhnen mit Gott, hat Paulus gesagt. Ne? Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, warum Jesus Mensch wurde? Warum Jesus Mensch wurde? Hebräer 2, Vers 14, da heißt es, weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ne? Wir, ne? Weil wir Menschen sind, deswegen ist Jesus Mensch geworden, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Und so konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten. Das ist das, was stattgefunden hat am Kreuz. Ja, der Teufel wurde entmachtet. Jesus ging in den Tod, er hat die Sünden der Welt mit sich in den Tod genommen und der Teufel hat die Macht verloren. Ja, das muss uns bewusst sein. Der Teufel ist nicht mehr, es ist kein Gegner. Es ist einer, der uns versucht, Schwierigkeiten zu machen, ohne Frage. Und der auch viel verdreht und viel kaputt macht, der Menschen dazu bringt, andere Menschen umzubringen und sowas alles. Teufel ist ein Mörder, ein Lügner von Anfang an. Aber er ist entmachtet. Wenn wir im Namen Jesu zum Teufel sprechen, muss er weichen, er muss gehen. Weil er hat diese Macht verloren. Ne? Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen ist der Teufel entmachtet. Die Macht wurde dem Teufel weggenommen und sie ist Jesus gegeben. Und er sitzt auf dem Thron und er regiert. Also so konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Ja? Dem Teufel ist die Macht von dem Tod weggenommen. Noch regiert der Tod, also regieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, noch gibt es den Tod, weil er wird als letzter Feind in den Feuersee geworfen. Aber dann für endgültig. Und konnte die befreien, die Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Wie viele Menschen können nicht in Frieden aus dem Leben gehen, weil sie Angst haben vor dem Tod? Und das soll für die Kinder Gottes, ist es nicht so. Kinder Gottes gehen nicht in den Tod, sondern sie gehen über in die Ewigkeit. Sie gehen über in die Gegenwart Gottes. Sie gehen in das, was Gott für die Menschen geplant hat, nämlich in Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und wenn ihr jemanden trifft, der noch Angst hat, der noch versklavt ist durch die Angst vor dem Tod, der noch sagt, ich kann nicht sterben, weil dann können wir ihm sagen, hier, du kannst versöhnt werden mit Gott. Jesus hat den Tod entmachtet, er hat dem Tod den Stachel genommen, sagt uns der Korintherbrief. Ja, Jesus hat dem Tod den Stachel genommen und wir können in Frieden zum Vater gehen. Und so soll es eigentlich für alle Menschen sein. Also, und das ist die Botschaft, die wir auch den Menschen bringen würden. Also er wurde Fleisch und Blut, damit er uns wirklich vertreten kann, Jesus. Ne? Er konnte nur die Menschen vertreten, indem er selber Mensch wurde. Und er entmachtete den Teufel, der die Macht des Todes hatte. Und er befreit uns von der Angst vor dem Tod, der die Menschen, die die Menschen versklavt. Also die Auferstehung Gottes, ist Gottes Siegel. So, die Auferstehung ist Gottes Siegel. Der Tod hat keine Autorität mehr über uns. Der Tod hat über uns keine Macht mehr. Und Jesus sagt von sich selbst, fürchte dich nicht, das könnt ihr lesen in der Offenbarung 1, 17 bis 18, finde ich so stark. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Jesus ist der, der von Anfang an war, der bis zum Ende bleibt und er ist der Lebendige, weil er ist der Auferstandene. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus hat den Sieg. Ne? Er hat jetzt schon die Schlüssel in der Hand. Ja? Und dass ihm das Ende noch auf sich warten lässt, also dieser endgültige, dass der Tod endgültig entmachtet wird, ist einfach das Zeichen der Gnade Gottes, dass Gott den Menschen Gnade schenkt, ihm zu begegnen, sich mit ihm zu versöhnen. Ja, ein paar wichtige Sachen stecken da noch drin. Als erstes sagt Jesus, ich war tot und er war wirklich tot. Und manche sagen, naja, Gott hat ihn vorher weggenommen oder ausgetauscht und er war gar nicht tot. Doch, Jesus war definitiv, er war tot. Die haben ihn umgebracht. Wobei ist auch nicht das richtige Wort, weil Jesus hat gesagt, ich habe mein Leben gelassen und ich kann es wieder nehmen. Also sie hätten ihn nicht umbringen können, wenn er es nicht zugelassen hätte. Also Jesus war tot. Jesus war nicht scheinbar tot, sondern er war wirklich gestorben und sein Tod am Kreuz war real und körperlich und es ist auch nachgewiesen, dass er tot war. Und zweitens, siehe, ich bin lebendig. Ja? Jesus ist lebendig, er ist auferstanden von den Toten. Und er blieb nicht im Tod, sondern Gott hat ihn auferweckt und damit bestätigt Gott, das Opfer Jesu reicht. Die Sünde ist bezahlt und der Tod ist besiegt. Das Opfer Jesu reicht aus. Es musste nichts mehr dazu getan werden. Es war, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Und es war nichts, was noch irgendwo von irgendeiner Seite hätte kommen müssen. Da war kein Engel mehr oder irgendwas, was die Menschen hätten dazu tun müssen, ja, sondern er ist der auferstandene König und sein Opfer reicht aus und der Tod ist besiegt. Und jetzt, er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schlüssel bedeuten Vollmacht. Ne? Wenn jemand einen Schlüssel hat, wenn ich dir mein Haus für Schlüssel gebe, hast du Vollmacht, in mein Haus zu gehen. Ne? Oder wenn jemand den Gemeindeschlüssel hat, dann hat er Vollmacht, hier diese Räume zu betreten. Und so hat Jesus die Vollmacht über Tod und Hölle. Jesus hat Autorität über Tod und Gericht. Und wer zu ihm gehört, der muss den Tod nicht mehr als letzte Macht fürchten. Und es ist Trost für uns, weil er sagen kann, ich war tot, dürfen wir sagen, ich war tot, aber in Christus bin ich lebendig. Ja? Er hat uns mit sich lebendig gemacht, weil wir mit ihm auferstanden sind und sein Auferstehungsgeist lebt in uns. Das finden wir auch in Epheser 2, 4 bis 6. Ja. Und das Neue Testament beginnt also mit dem Blut und der Auferstehung Jesu und der Testamentsvollstrecker ist der Heilige Geist. Ja? Der Heilige Geist ist es heute, der das, was Jesus uns hinterlassen hat, umsetzt, ja? In uns, indem er uns immer wieder führt und leitet in die Wahrheit. Vielleicht noch wichtig, dass der Heilige Geist heute dafür sorgt, dass das Werk von Jesu weiter besteht in uns. Und darum ist alter Bund nicht einfach früherer Bund, sondern eher der veraltete, der abgelöste Und der erste Bund, den Gott mit den Menschen hatte, ne? Wir sagen immer so, ja, alter Bund oder altes Testament. Ich finde, altes Testament ist eigentlich auch unglücklich, weil Testament hört sich immer so nach, jemand ist gestorben an. Bei Jesus stimmt das, ne? Beim Neuen Testament, aber beim Alten Testament ist nicht wirklich jemand gestorben, sondern das war der Bund, den Gott mit Mose gemacht hat am Berg Sinai. Also der alte Bund ist nicht einfach ein früherer Bund, sondern das ist der veraltete Bund. Jetzt kann Gott uns so begegnen, wie er das immer wollte, nämlich von Angesicht zu Angesicht durch das Blut Jesu. Also geistlich gesehen beginnt das Neue Testament auch nicht bei Matthäus 1, sondern mit dem Kommen Jesu und dem Anbruch des neuen Bundes. Ne? Damit, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, hat dieser neue Bund angefangen. Also verheißungsmäßig kam das schon durch die Propheten. Die Propheten haben es vorhergesagt, dass es Jesus gibt. Ne? Da hieß es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund machen. In diesem Sinn beginnt das Neue Testament schon prophetisch im Alten Testament. Und der neue Bund wird durch Jesu Blut eingesetzt. Ne? Das Blut von Jesus war das Zeichen des Bundes für den neuen Bund. Weil dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ne? Das ist das, wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir diese Einsetzung des neuen Bundes, nämlich das Blut Jesu, das für uns vergessen wurde. Und das Dritte ist erfahrungsgemäß für die Gemeinde, da beginnt das Neue Testament eigentlich an Pfingsten. Ja, das, was wir in 6 Wochen feiern oder in 5 Wochen jetzt noch, als der Heilige Geist ausgegossen wird. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist ist sozusagen, ja, er ist der Testamentsvollstrecker. Ne? Er sorgt dafür, dass es läuft. So, was diese Botschaft mit uns macht. Wir dürfen ohne Angst vor Gott treten. Ja? Weil er alles getan hat, weil er es vollbracht hat, weil er die Sünde weggenommen hat, weil er die Trennung zwischen uns beseitigt hat, dürfen wir jede Zeit ohne Angst vor Gott treten. Und wir leben nicht mehr unter Verdammnis, sondern unter Gnade. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wir sind nicht mehr Sklaven der Angst, sondern wir sind Kinder Gottes. Von nun an seid ihr seine Kinder, hat Jesus gesagt. Wer an mich glaubt, dem gebe ich Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Und wir haben Zugang zu einer Beziehung, die unsere Seele wirklich sättigt. Ja, da, wo wir noch Furcht haben, wo wir Dings haben, können wir mit allem zu Gott kommen. Gott versöhnt deine Seele viel tiefer, als wir es oft merken. Und die Bibel beschreibt das ganz wunderbar. Darauf wollte ich noch kurz eingehen, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil uns unsere Seele doch immer wieder viel zu schaffen macht, wenn es ihr nicht gut geht. Also einmal habe ich ja durch seine Gegenwart. Ne? Gott versorgt deine Seele viel tiefer, als wir es oft merken. Und das Erste ist, er versorgt uns durch seine Gegenwart. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ne? Gott spricht zu uns, ich bin dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Komm zu mir, komm an meinen Tisch. Ne? Psalm 23, 1. Gott stillt die tiefsten Bedürfnisse, angenommen sein, geliebt sein, geführt werden, all das können wir bei Gott erfahren. Das Zweite ist durch sein Wort. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Psalm 19, Vers 8. Wenn wir in der Bibel lesen, ernährt Gott unsere Seele immer wieder mit Wahrheit, mit Orientierung, mit Trost, mit Ermutigung. Ja? All diese Dinge finden wir, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und vor allem, wenn wir anfangen, danach zu handeln. Also es ist immer das eine, dass sich mit irgendwas beschäftigen, aber der Segen kommt da, wo wir anfangen, es zu tun. Ne? Da geschieht wirklich was. Solange wir nur lesen und solange wir nur warten, passiert nichts. Aber wenn wir anfangen, nach dem Wort zu handeln, dann wird es lebendig in unserem Leben. So wird das Wort lebendig, indem wir es tun. Und durch Jesus selbst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ne? Wir gehen zu Jesus, wir bleiben in seiner Gemeinschaft, wir schauen uns sein Leben an, wie er gelebt hat. Er ist der Maßstab für unser Leben, er ist auch der Maßstab für das Wort Gottes. Und Jesus lädt uns ein, mit unserer Müdigkeit und inneren Last zu ihm zu kommen. Bei ihm findet unsere Seele Ruhe. Und das Letzte ist durch den Heiligen Geist, nee, das Vorletzte, durch den Heiligen Geist. Der Geist tröstet, er erinnert uns an Gottes Zusagen und er gibt neue Kraft, finden wir in Johannes 14 und in Apostelgeschichte 9. Und das Letzte hier ist durch Ruhe und Gemeinschaft. Ja, Gott hat den Sabbat gegeben, nicht, dass wir haben nicht das Sabbatgebot, also geht nicht darum, dass wir einen bestimmten Tag einhalten, aber dass wir Tage der Ruhe haben, dass wir Tage der Begegnung haben mit Gott, Tage, indem wir einfach Ruhe, Gebet, Lobpreis, gute Gemeinschaft, einfach Nahrung für unsere Seele empfangen. Ne? Lobpreis ist Nahrung für die Seele. Wenn wir schöne Lieder oder ja, aussagekräftige Lieder singen mit Gott, wenn wir Anbetungszeiten haben, ne? Das ist Nahrung für unsere Seele. Und weil wir jetzt keine Angst mehr haben müssen und der Tod keine ewige Macht mehr über uns hat, haben wir auch einen Auftrag. Ne? Daraus entsteht auch der Auftrag, und zwar der Liebesauftrag. Ne? Der Auftrag ist, wir haben einen Auftrag, das Wort Gottes in die Welt zu bringen. Und das ist auch gar nicht schwer. Ich weiß, jemand sagt hier immer, ich habe einen neuen Freund. Wenn die fragen, was ist ein neuer Freund? Ja, Jesus ist mein neuer Freund. Und so einfach, ne? So einfach können wir einfach sagen, hier, ne? Ich bin verliebt. Ja, warum bist du verliebt? Ich dachte, du wärst verheiratet. Aber ich habe jemanden gefunden, der gibt mir noch mehr, nämlich meinen Jesus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Das ist das größte und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ne? Das ist der Liebesauftrag, den wir von Gott haben zu den Menschen hin. Ja? Und Liebe ist ganz spannend. Also der Heilige Geist in dir, der liebt jeden Menschen gleich. Ja? Wir tun uns immer schwer. Naja, den habe ich ein bisschen lieber, der macht mehr das, was ich möchte und der das ist und das und so liebe ich den einen mehr und den anderen weniger. Aber das ist nicht, was Gott sagt, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten, sondern wir lieben durch den Geist und der Geist liebt jeden Menschen gleichermaßen. Das heißt nicht, muss man unterscheiden, ne? In der Familie Kinder lieben und so ist dann, das ist was anderes. Das ist unsere Beziehung, enge Beziehung zu Menschen, mit denen wir eng verbunden sind und wo wir noch so eine besondere Gemeinschaft haben, aber das ist zu unterscheiden von der Liebe des Geistes, weil der Geist liebt alle Menschen gleich und so können wir auch allen Menschen gleichermaßen begegnen. Ja? Sie müssen nicht erst Gutes tun für uns, sie müssen nicht auf unserer Wellenlänge sein, sie müssen einfach, weil Gott sie liebt, weil der Geist in uns in der Lage ist, weil der Geist in uns Menschen liebt. Ja. Es gibt eine Serie von so Tassen und Shirts und sowas, da steht drauf, ich hasse Menschen. Voll krass. Ja, und aber der Heilige Geist in uns liebt Menschen. Es gibt es nicht. Wir hassen Menschen nicht, sondern wir lieben Menschen. Alles hängt da dran. Also unser Auftrag ist zuerst Gott lieben und Menschen lieben und alles andere hängt da dran. Und dann das zweite ist der Missionsauftrag. Matthäus 28, 19. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Jetzt hat der eine die Aufgabe, nach Afrika zu gehen oder bis ans Ende der Welt zu allen Völkern. Zwischenzeitlich haben wir jetzt gehört, kommen alle Völker zu uns. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so weit gehen, ne, weil alle Völker sind schon hier. Wir können hier schon direkt, wenn wir vor die Tür gehen, wenn wir eine Etage tiefer oder eine Etage höher gehen, haben wir Völker, die noch unerreicht sind, sage ich euch, die wir noch erreichen dürfen, erreichen können. Also wenn wir heute rausgehen und wir treffen unsere Nachbarn von unten oder oben, dann ist es unsere Aufgabe, ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Nicht zu sagen, oh, haben sie schon wieder ihren Dreck liegen lassen oder schon wieder das oder jenes gemacht, sondern unsere Aufgabe ist es, sie zu lieben. Halleluja. Also nicht nur von Jesus erzählen, sondern Menschen helfen, ihm nachzufolgen, im Alltag, im Charakter, in ihren Entscheidungen. Der dritte Auftrag ist der Alltagsauftrag. Matthäus 5, 16 und Kolosser 3, 17, der Alltagsauftrag. Jetzt, was ist das? So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja? Wir lassen unser Licht leuchten, indem wir einfach gute Dinge tun. Das müssen keine besonderen Dinge sein, aber es sind gute Dinge, unsere guten Werke, indem wir hilfsbereit sind, indem wir freundlich sind, indem wir ja, einfach gute Dinge tun. Und das alles, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Wenn euch jemand fragt, warum ihr was tut, dann sagt ihr im Namen Jesus. Im Namen meines Herrn Jesus ist es mir ein Anliegen, das zu tun, dir den Einkaufswagen wegzubringen, dir was aufzuheben, dir mal eben zur Hand zu gehen, dir mal eben ein gutes Wort zu sagen, vielleicht auch ein paar Euro oder was auch immer es sein muss. Ne? Alles, was ein gutes Werk ist, wir tun es im Namen Jesus. Also unser Auftrag ist, mitten im normalen Leben, da wo wir sind, Arbeit, Familie, Nachbarn, Jesus sichtbar zu machen. Und durch Worte und durch unseren Lebensstil. Ne? Gar nicht mehr, dass wir die anpredigen, sondern einfach auch durch unseren Lebensstil. Ja. Halleluja. Amen.